Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dazu begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Rainer Brandes. Die gute Nachricht zuerst. Die Corona-Ansteckungen gehen weiter zurück. Heute liegt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei 112,6. Vor einer Woche lag sie bei 139. Die schlechte Nachricht, die Zahl schrumpft so langsam, dass es noch lange dauern kann, bis wir bei 50 sind. Dennoch, die Stimmen werden lauter, den harten Lockdown spätestens Mitte Februar zu beenden. So zum Beispiel der FDP-Chef Christian Lindner im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Ich bin fest davon überzeugt, die Überzeugung lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich habe in meinem Auto jetzt einen Luftfilter, einen mobilen, dass mit solchen technischen Innovationen, dass mit Schulunterricht im Kinosaal, dass mit Taxigutschein für die Älteren, ich will jetzt nicht nochmal alle Einzelmaßnahmen, alle Aspekte aufzählen, aber dass mit solchen innovativen Konzepten mehr Leben möglich ist als gegenwärtig.
Sagt der FDP-Chef. In Baden-Württemberg trifft sich die Landes-CDU digital zum Parteitag und zum ersten Mal mit dem neuen Bundeschef Armin Laschet. Und eine Legende des US-amerikanischen Fernsehjournalismus ist tot, der Talkmaster Larry King. Ein kleines Land exportiert den großen Lauschangriff. Im Hintergrund geht es um 20:07 um Hacking-Technologie aus Israel. Wir beginnen heute in Russland. Die russischen Sicherheitskräfte waren vorbereitet. Alexei Nawalny, der ja direkt am Flughafen festgenommen worden war, hatte zu Protesten im ganzen Land aufgerufen. Für Putins Staatsmacht ist das eine Provokation. Und so haben sie heute mehr als 2000 Menschen in ganz Russland festgenommen, darunter auch Nawalnys Ehefrau. Tilko Gries ist unser Korrespondent in Russland und er war heute den ganzen Nachmittag unterwegs in Moskau. Herr Gries, gibt es Zahlen, wie viele Menschen heute in ganz Russland demonstriert haben?
Gibt es noch nicht. Ich habe darüber noch keinen ganz guten Überblick, auch weil die Angaben immer sehr, sehr stark abweichen. Sie müssen sich das so vorstellen, die staatlichen Stellen melden irgendetwas ganz am unteren Ende der Schätzungsskala und das ist so unrealistisch, dass es gar keinen Sinn hat, diese Zahlen zu erwähnen. Nehmen wir allein Moskau, da gibt es vom Innenministerium die Zahl 4000. Jeder, der heute im Zentrum die Augen aufgemacht hat, konnte sehen, das sind mehr als 4000 Menschen. Reuters, die Agentur Reuters, spricht von mindestens 40.000. Das, was ich gesehen habe, ist sicherlich eher bei Reuters als beim Innenministerium. Interessant ist, dass hier in Russland den Tag über in sehr vielen kleineren und mittleren Städten auch demonstriert wurde. Dutzende sind es. Das habe ich in den vergangenen Jahren so noch nicht erlebt. Darunter sind zum Beispiel auch einige hundert Demonstranten auf der Krim. Nach meinem Wissen ist das seit der Annexion 2014 und als dann dort sozusagen offiziell Ruhe einkehrte, die erste kleine Protestkundgebung gewesen auf der annektierten Halbinsel.
Was sind das für Menschen, die für Nawalny im ganzen Land auf die Straße gehen?
Es sind vor allem junge Menschen. Also anders gesagt, über 40 war eigentlich kaum jemand. Es gibt Ausnahmen, gab und gibt Ausnahmen, aber nur sehr, sehr selten. Die allermeisten sind also jung, Studenten, Studierende, Leute, die am Anfang des Berufslebens stehen. Wohl die allermeisten mit eher höherer Bildung, aber das ist mein Bild heute aus Moskau. Ich bin nicht ganz sicher, wie das in den kleineren und mittleren Städten im ganzen Land so war. Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, die etwas ältere Generation oder die älteren Generationen sehen sich nicht so sehr angesprochen oder haben vielleicht auch Furcht, auf die Straße zu gehen, weil all diese Demonstrationen ja nicht genehmigt waren. Es ist aber auch so gut wie unmöglich für Nawalnys Stäbe und Büros, eine solche Genehmigung zu erhalten. Das bedeutet, es ist sehr viel Polizei auf der Straße und das bedeutet eben auch, wie wir eben besprochen haben, es gibt sehr viele Festnahmen. Wer heute auf die Straße ging, der musste damit rechnen, dass er in einem Polizeitransporter den Rest des Abends verbringt.
Das zeigt ja, die Sicherheitskräfte sind nervös. Wie gefährlich sind denn die Proteste für Putins Machtapparat?
Niemand weiß, was jetzt kommt. Ich höre und lese hier seit einer halben Stunde, dass auch am nächsten Samstag wieder aufgerufen werden soll zu Demonstrationen. Wenn das dann auch wieder eine solche Breite, annimmt und solche Zahlen zustande kommen, dann ist das natürlich noch einmal eine andere Aussage. Andersrum gewendet, so ein Samstag und nur ein einziger solcher Samstag, der tut noch überhaupt nichts, der ändert nichts an diesen Verhältnissen. Die Demonstranten haben ja sich heute vielleicht erst einmal nur ihrer selbst vergewissert, sie haben aber nicht ihr Minimalziel erreicht, nämlich dass Alexei Nawalny freikommt. Ist auch nicht zu erwarten, dass das so ganz bald passiert. Aber wir müssen im Blick behalten, es ist natürlich die Dokumentation eines Eisberges. Die Leute, die wir heute gesehen haben auf der Straße, die haben keine Furcht, keine Angst. Und jeder in Russland weiß, es gibt noch sehr, sehr viele mehr. Wie viele genau, weiß man nicht. Dazu gibt es keine Erhebung. Die sich fürchten, die Sorge haben, die nicht auf die Straße gehen, die aber ebenso unzufrieden sind. Und deswegen ist das, was wir heute sehen, eben zwar die Spitze, aber eine ganz vielleicht auch aussagekräftige Spitze.
In Deutschland mehren sich ja die Stimmen, die wegen der Festnahmen Sanktionen gegen Russland fordern. Zum Beispiel, dass man die Gaspipeline Nord Stream 2 nun doch noch stoppen sollte. Würde das Präsident Wladimir Putin denn überhaupt beeindrucken?
Ich denke nicht, denn wir müssen uns Folgendes vor Augen halten. Nach allem, was wir wissen, hat das Regime versucht, Alexei Nawalny umzubringen. Und das ist nicht der einzige Fall. Ich glaube nicht, dass der Baustopp einer weiteren Gaspipeline ihn beeindrucken würde. Eindruck würde, glaube ich, nur machen, wenn Europa sich durchringen würde, tatsächlich weniger Gas und Öl zu kaufen. Dann könnte man auch die Nationalgarde nicht so gut ausrüsten, wie wir heute wieder sehen, mitten all ihrer Ausrüstung, in all ihrer Montur. Und jetzt, wo wir sprechen, gehen ja die Festnahmen weiter. Also die Zahl von vorhin, 2000, 2100, wird den Tag über noch wachsen. Der Staatsapparat ist gut gerüstet, unter anderem wegen der Einnahmen aus den Verkäufen der Rohstoffe. Nicht nur nach China, sondern auch nach Europa.
Tausende Menschen in ganz Russland demonstrieren für den Oppositionellen Alexei Nawalny. Danke an Deutschlandfunk-Korrespondent Tilko Gries in Moskau. In Wien kann man schon seit Weihnachten mitten auf dem Rathausplatz Eislaufen. Trotz Corona, mit Abstandsmessgerät, aber ohne Maske. Und das, obwohl ja eigentlich auch in Österreich ein harter Lockdown gilt und Schulen zum Beispiel, wie bei uns, weitgehend geschlossen sind. Welche Prioritäten da nun die richtigen sind, mag jeder und jede selbst entscheiden. Klar ist jedenfalls, auch in Deutschland werden die Stimmen lauter, die Lockerungen fordern, berichtet Theo Geers.
Noch sind es erst einzelne Stimmen, aber sie zeigen, wo das nächste Problem im Kampf gegen das Coronavirus gerade entsteht. Es gilt, die wachsende Ungeduld zu kanalisieren. Sie wächst, je besser die Zahlen werden. Georg Nüßlein, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion, will nicht mehr mit Lockerungen warten, bis der Wert unter 50 oder gar 35 sinkt. Die Stimmung kippe. Spätestens ab Mitte Februar müsse ein anderer Weg her, fordert er in der Augsburger Allgemeinen, wenn nicht in den nächsten Wochen noch etwas passiert, was wir jetzt nicht vorhersehen können. Auch Michael Kretschmer will nach dem 14. Februar Lockerungen durchsetzen, wenn es verantwortbar ist, so Sachsens Ministerpräsident in der Zeitung Welt. Und Ärztepräsident Klaus Reinhardt findet es nachvollziehbar, dass die Menschen nach 10 Monaten ermüden. Er fordert, besser über die Impfkapazitäten zu informieren. Genau in diesem Dilemma steckt Gesundheitsminister Jens Spahn. Gerade um die Ausbreitung von Virusmutanten früh zu stoppen, würde jetzt jede weitere Impfung helfen. Aber die Knappheit steht dagegen, so Spahn am Abend in der ARD.
Ich verstehe, dass vor allem Ungeduld da ist. Das Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie. Wir haben diesen Weg. Und jetzt wollen natürlich gerade in dieser schweren Zeit des Lockdowns viele ihn auch schneller gehen. Ich ja auch. Aber wir können nur die Impfdosen verimpfen, die da sind. Also es geht Zug um Zug voran und es wird auch Zug um Zug schneller gehen. Und ich kann hier an dieser Stelle nur um Geduld bitten.
Ein Problem, die Datenlage über die tatsächliche Ausbreitung von Virusmutanten aus Großbritannien, Südafrika oder neuerdings Brasilien ist unsicher. Dazu Meldungen, die Mutanten könnten nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher sein als das bisher in Deutschland dominante Virus. Das alles spricht für den Lockdown. Andererseits, sinkende Infektionszahlen sind messbar, steigern die Ungeduld. In dieser Gemengelage wird es schwer, die Corona-Maßnahmen durchzuhalten, schwant auch dem Berliner Virologen Christian Drosten im Spiegel-Interview. Wenn die alten Menschen und vielleicht auch ein Teil der Risikogruppen geimpft sein werden, entstehe ein riesiger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer und vielleicht auch rechtlicher Druck, die Corona-Maßnahmen zu beenden. Dann aber würden sich innerhalb kurzer Zeit noch viel mehr Leute infizieren, im schlimmsten Fall 100.000 pro Tag. Drosten warnt deshalb vor einem verfrühten Ende des Lockdowns nach ersten Impferfolgen, die auch Jens Spahn herausstellt. 60% der Pflegeheimbesucher seien geimpft, hebt der Gesundheitsminister hervor, aber die Ohnmacht bleibt. Vor allem, wenn Pharmakonzerne wie erst gestern wieder AstraZeneca Rückzieher machen bei den Impfstofflieferungsmengen. So kann auch Jens Spahn nur auf das Prinzip Hoffnung setzen.
Wir werden in einer Woche die Zulassung von AstraZeneca haben. Wir werden dann im Februar Lieferungen, es wird auch Lieferungen geben von AstraZeneca im Februar. Und zwar in einer Größenordnung, da bin ich weiterhin zuversichtlich, die schon im Februar einen Unterschied machen werden im Vergleich zu, wenn wir AstraZeneca nicht hätten. Und dann wird das Impfangebot Zug um Zug, Tag um Tag, Woche um Woche verlässlicher und besser.
Wie viel besser es wird, weiß aber auch Spahn nicht. Denn wie viel zusätzlicher Impfstoff durch AstraZeneca auf den Markt und nach Deutschland kommt und wie groß dann der zusätzliche Schub bei den Impfungen ausfällt, das alles wird sich erst im Februar zeigen.
Der Streit um den Lockdown, Theo Geers berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Mit am härtesten wird ja um die Frage gerungen, wann und ob und unter welchen Bedingungen Schulen und Kitas wieder öffnen dürfen. In Baden-Württemberg ist als Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU dafür zuständig. Das ist insofern interessant, weil sie gleichzeitig im März gegen den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann antritt. Sie kann also ihr Amt nutzen, um sich mit der Forderung nach offenen Schulen zu profilieren. Genau das hat sie heute auf dem digitalen Landesparteitag der CDU auch getan. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms hat das beobachtet.
Susanne Eisenmann tut es wieder. Auf dem Landesparteitag der CDU in Baden-Württemberg knüpft sie an ihre Forderung an, Kitas und Grundschulen so schnell wie möglich zu öffnen.
Wir müssen aufpassen, dass nicht Kinder mit ihren Eltern, Familien zum Verlierer dieser Pandemie werden. Sie brauchen Perspektive. Kinder brauchen andere Kinder. Und wenn man aus der Zeit März, April vergangenen Jahres, aus der Zeit des ersten Lockdowns etwas gelernt hat, dann war es schon, wie einschneidend und wie grundlegend es ist, wenn Kinder nicht in die Kita gehen können, wenn Kinder nicht in die Schule gehen können.
So eine Debatte brauche die Demokratie und die Partei müsse dankbar sein dafür.
Das hat mit Wahlkampf gar nichts zu tun.
Genau das werfen ihr Kritiker aber vor. Jetzt auch parteiintern. Ein ehemaliger Regierungsbeamter in Baden-Württemberg, Hans-Georg Koch, hat medienwirksam am Parteitagswochenende seinen Austritt verkündet, weil Eisenmann aus der Corona-Krise politisches Kapital schlagen wolle, kritisierte er in der FAZ. Eisenmann warb in ihrer Rede als baden-württembergische Spitzenkandidatin für die Wahl im März für die CDU als Krisenmanager. Es brauche
neue Ideen für eine neue Zeit. Darum geht es uns heute im Wahlprogramm.
Denn eine Wirtschaftskrise nach Corona stehe schon bevor, hieß es auf dem Parteitag. Und die CDU sei die richtige Partei, um die anzupacken.
Es wird schon die Frage sein, gelingt es uns, dieses neue Jahrzehnt mit Wohlstand, Zukunftsfähigkeit, mit Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen für die Bürgerinnen und Bürger zukunftsfest zu machen. Dass wir die Erfahrungen eines Ruhrgebiets nicht machen müssen.
Das Wahlprogramm wurde mit 100% Zustimmung verabschiedet. In 100 Punkten fordert die Partei für die nächsten 5 Jahre dem Wandel in der für Baden-Württemberg so wichtigen Autobranche mit Technologieoffenheit zu begegnen. Susanne Eisenmann erwähnt in ihrer Rede dagegen mit keinem Wort den neuen CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet. Eisenmann hatte Friedrich Merz unterstützt, wie auch die gesamte CDU-Führung im Land und die Mehrheit der Delegierten. Sie alle hatten aber zuletzt betont, man stehe jetzt hinter dem neuen Vorsitzenden. Landeschef und stellvertretender Bundesvorsitzender Thomas Strobel schwor die Delegierten darauf ein.
Wir wollen ihm Rückenwind aus dem deutschen Südwesten geben für seine nicht einfache Arbeit. Und wir erhoffen uns natürlich auch Rückenwind aus der Bundespartei.
Den Wunsch hat ihm Armin Laschet auf dem virtuellen Delegiertentreffen auch erfüllt. Als Gastredner war Laschet persönlich nach Stuttgart gekommen und warb in seiner ersten Rede nach dem Bundesparteitag ganz im Sinne des baden-württembergischen Wahlprogramms für weniger Bürokratie für die Wirtschaft, kritisierte die Grünen als Regulierer und lobte den Start-up-Gründergeist im Land.
Was Baden-Württemberg, was ein mittelständig geprägtes Land immer ausgezeichnet hat. Dass wir nämlich daran glauben, dass jeder Mensch alle Chancen hat, sich zu entfalten, sich selbstständig zu machen, zu gründen und am Ende daraus vielleicht sogar eine industrielle Produktion zu machen.
Laschet bedankte sich ausdrücklich bei der Südwest-CDU für die Unterstützung bei der Briefwahl. 83% aller CDUler haben am Ende für Laschet gestimmt.
Viele dabei, die zuvor Friedrich Merz oder Norbert Röttgen gewählt haben, sagen, jetzt unterstützen wir den neuen Vorsitzenden, wir akzeptieren das Ergebnis und wir stehen als CDU zusammen. Sichtbarer kann man das gar nicht öffentlich machen.
Die Südwest-CDU bedankte sich bei Laschet mit einem Geschenk eines berühmten Spieleherstellers aus dem Land. Ein Puzzle mit Laschet und den Delegierten vom letzten Bundesparteitag.
Tausend Teile.
Ja, mein Gott. Das neue Jahr wird auch mühsam. Ja.
Der neue CDU-Chef Armin Laschet auf dem digitalen Landesparteitag in Baden-Württemberg, Katharina Thoms, berichtete. Gestern Abend hat der Impfstoffhersteller AstraZeneca die EU geschockt mit der Aussage, das Unternehmen werde in diesem Quartal 60% weniger Impfstoff an die EU liefern als vereinbart. Nach den Lieferproblemen bei Pfizer ist das also schon der zweite Rückschlag für die Impfstrategie. Die EU-Kommission ist sauer. Gleichzeitig bekommt Israel alle Impfdosen pünktlich geliefert. Warum das so ist, berichtet Ralf Siener.
Erst nachdem Ursula von der Leyen persönlich vor einer Woche in New York anrief, gab der Pfizer-Chef gegenüber der EU-Kommissionspräsidentin einen Produktionsengpass zu. In den nächsten Wochen werde es zu Produktionsverzögerungen kommen, und zwar im belgischen Pfizer-Werk in Pürs, erklärte Pfizer-Chef Bourla. Um die Produktion auf Dauer massiv steigern zu können, müsse man sie wegen Umbaumaßnahmen vorübergehend zurückfahren. Doch ein Land merkt von diesen Pfizer-Produktionsengpässen überhaupt nichts, obwohl es ebenfalls von Pfizer via Belgien beliefert wird. Rückblende. 9. Dezember 2020. Eine gelbe Frachtmaschine mit dem roten DHL-Schriftzug startet in Brüssel. Ihr Ziel? Der Flughafen Ben-Gurion in Israel. An Bord rund 4000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer, deren Kernsubstanz in den deutschen BioNTech-Werken in Mainz und Idar-Oberstein produziert und anschließend im belgischen Pfizer-Werk in Pürs bei Antwerpen gereinigt, stabilisiert und abgefüllt wird. Israel werde mit Pfizer-Impfstoff aus den Werken in Deutschland und Belgien versorgt, sagt ein BioNTech-Kenner dem ARD-Studio Brüssel. Nachschubschwierigkeiten gibt es bisher keine. Während Kanada und die EU zurzeit händeringend auf Pfizer-Nachschub aus dem belgischen Pürs warten, läuft die Pfizer-Versorgung Israels via Belgien reibungslos. Die Impfquote in Israel liegt mittlerweile bei knapp 40%. Jeden Tag kommen mindestens 2,5% hinzu. In knapp einer Woche wird die 50%-Marke überschritten. Im Vergleich zur EU zahlt Israel für die Pfizer-BioNTech-Impfdosen einen knapp dreimal höheren Preis und übernimmt die Produkthaftung. Vor allem aber ist der 9 Millionen Einwohnerstaat Israel für Pfizer und BioNTech ein attraktives Testland, weil alle Krankengeschichten dort digital 2 Jahrzehnte lang gespeichert werden und alle Impfdaten an den US-Konzern weitergeleitet. Vereinbart wurde der Datenaustausch zwischen dem israelischen Gesundheitsministerium und Pfizer. Anfang Januar hat sich der Impfstoffhersteller dazu verpflichtet, Israel so lange mit dem Vakzin zu versorgen, bis im Land eine Herdenimmunität erreicht ist, also eine Immunität von 95% der Bevölkerung. Im Gegenzug verpflichtete sich das israelische Gesundheitsministerium, Pfizer wöchentlich mit Informationen über die Impfungen zu versorgen. Dazu gehören Infektions- und Impfzahlen, aber auch die demografischen Angaben der Patienten, wie zum Beispiel das Alter und Geschlecht. Die Daten werden laut israelischen Behörden anonymisiert zu Pfizer geschickt. Pfizers deutscher Partner BioNTech versicherte am Montag, dass alle von den in Israel gewonnenen Erkenntnissen profitieren würden, also auch die Bürger der EU.
Ralf Siener berichtete aus Brüssel. Der britische Premier Boris Johnson überraschte gestern mit der Aussage, die neue britische Variante des Coronavirus sei nun doch tödlicher als die alten, und zwar um 30%. Dafür aber gibt es gar keine wissenschaftliche Grundlage, sagen jetzt Forschende. Udo Schmidt.
Mike Tildesley ist Medizinprofessor an der Universität Warwick und ebenfalls überrascht. Well, to be honest, I think it's fairly early days here, and I was actually quite surprised that this has been announced in a press conference this.
Ehrlich gesagt, es ist sehr früh, so etwas zu verbreiten. Ja, die Sterblichkeit ist von 10 auf 13 bei 1000 Corona-Patienten hochgegangen. Auf einer sehr schmalen Datenbasis. Das ist Anlass zur Sorge, aber wir brauchen jetzt 1 bis 2 Wochen, um das zu bewerten, und wir benötigen noch mehr Informationen.
A little bit of a concern, but I think right now we need much more information on this.
Auch Yvonne Doyle, medizinische Direktorin der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England, ist im Gespräch mit BBC Radio 4 zurückhaltend, was die höhere Sterblichkeit angeht.
There are several investigations going on at the moment. It is not absolutely clear that that will be the case.
Im Moment gäbe es diverse Untersuchungen und es sei überhaupt nicht sicher, dass das der Fall sei, dass also die Sterblichkeit wirklich signifikant höher und damit die neue Virusvariante sehr viel gefährlicher sei.
It is too early to say. I think the answer really is.
Es ist einfach viel zu früh für solche Aussagen. Wir müssen die Untersuchungen abwarten. Wir wissen aber, dass es in Krankenhäusern keine höhere Sterblichkeit gibt. Es gibt dafür keine Hinweise, keine Belege, und das sind sehr gute Nachrichten.
That this is more severe in hospitalized patients. That's extremely good news.
Auch Gesundheitsexperte Mike Tildesley mahnt zur Zurückhaltung. Nur ein Grund, so Tildesley, könne erklären, warum Johnson so früh an die Öffentlichkeit gegangen sei.
I just worry that when we report things a little bit preemptively, where the data are not really particularly strong.
Ich mache mir Sorgen, wenn wir solche Dinge vorzeitig melden. Ich verstehe aber, dass es darum geht, diese beängstigenden Aussagen zu nutzen, um den Menschen zu zeigen, dass sie sich an die Regeln halten müssen. Schließlich sind die Krankenhäuser durch die neue Corona-Variante sehr unter Druck. Ich kann Johnsons Vorgehen unterstützen, wenn es ihm darum geht, die Zahl der Corona-Fälle zu reduzieren.
If it works like that, then I would certainly support it to try to get cases coming down over the next few weeks.
Das britische Coronavirus ist wohl doch nicht tödlicher, Udo Schmidt berichtete. Es gibt nur wenige Talkmaster, die einerseits knallhart nachfragen und gleichzeitig bei allen ihren Gästen trotzdem so beliebt sind, dass sie alle zu ihm in die Sendung wollen. Doch genau so jemand war Larry King. Seine Sendungen bei CNN waren Kult. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Katharina Wilhelm.
In einem früheren Interview sagte Larry King mal über seinen Job, das Beste an diesem sei nicht, dass er bekannte Persönlichkeiten interviewe, sondern Menschen, die etwas erreicht hätten in ihrem Leben.
The best thing about my job is not that they're famous people or important people, is that most of the people I talk to are people of accomplishment. They are people who have done something with their lives.
Larry King, geboren als Lawrence Harvey Zeigler in New York, hatte eine harte Kindheit. Sein Vater starb früh, die Familie lebte teilweise von Sozialhilfe. Für ein Studium reichte es nicht. Trotzdem schaffte er den Sprung in den Journalismus, begann zunächst bei einem Radiosender in Miami zu arbeiten. Dort änderte er auch seinen Nachnamen auf Wunsch seines damaligen Chefs in King um. Dies sei besser auszusprechen gewesen. Hemd, Krawatte, Hosenträger, Brille. Das waren die optischen Markenzeichen des Moderators. 25 Jahre lang moderierte er Larry King Live, eine Talkshow auf CNN. Diese lange Laufzeit bringt ihm sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ein. Im Interview hatte er viele prominente Persönlichkeiten, wie etwa Ex-US-Präsident Barack Obama. Die Einstiegsfragen waren oft kurz und knapp. Barack Obama beispielsweise fragte er erst einmal, ob ihm sein Job überhaupt noch gefalle.
First, you still like this job?
Oh, this is the best job on earth. I mean, it's an extraordinary privilege.
Gehabt hat er sie fast alle. US-Präsidenten von Richard Nixon bis Bill Clinton, Menschen aus der Entertainment-Branche wie beispielsweise Musiker Prince, Sängerin Lady Gaga oder Schauspieler George Clooney. Dabei sei ihm immer wichtig gewesen, den Gast in den Mittelpunkt zu rücken, so King in einem Interview aus dem Jahr 2012.
Now, all interviewers have their own style, and my style is to...
Jeder Interviewer hat seinen eigenen Stil. Ich versuche, auf den Punkt zu kommen und sehr neugierig zu sein. Das Subjekt zählt. Viele Interviews heutzutage drehen sich um den Interviewer selbst. Wenn man meine Sendung anschaltet, dann spricht der Gast zu 90% der Zeit.
It's all about the interviewer. It's showing off. So you, if you turn on my show, the guest should be talking. 90% of the time.
Larry King war zuletzt gesundheitlich schwer angeschlagen, hatte bereits einen Herzinfarkt und Schlaganfall hinter sich. Anfang Januar wurde er in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert. Diagnose Covid-19. Nun ist er in diesem Krankenhaus im Alter von 87 Jahren verstorben.
Die US-Talkshow-Legende Larry King ist tot. Eine Würdigung von Katharina Wilhelm. Und jetzt gibt es alles Wichtige vom Sport. Da fangen wir mit der Bundesliga an. Marina Schweizer, wie läuft denn der Rückrundenauftakt?
Ja, die Verfolger des FC Bayern München patzen reihenweise. Das überraschendste Ergebnis des Tages war die Niederlage des Tabellenzweiten Leipzig gegen den Vorletzten aus Mainz. Florian Winkler.
Mainz jubelt über völlig verdiente 3 Punkte gegen RB Leipzig. Dabei hatten die Gäste aus Sachsen den besseren Start. 15. Minute Adams mit dem 1:0. Da dachte man, es läuft alles nach Plan für den Tabellenzweiten. Aber der Ausgleich in der 24. durch Moussa Niakate, den Mainzer Innenverteidiger, der konnte abstauben aus kurzer Distanz. Aber der Rückschlag für den Gastgeber in der 30. Halstenberg war da zur Stelle mit dem 2:1 für Leipzig. Aber die Mainzer konnten wieder antworten. 35. Minute erneut Moussa Niakate, der 2:2 Ausgleich. In der zweiten Halbzeit Mainz, Angriff lustig, mutig, wie schon in der ersten Halbzeit und kam sogar in der 50. dann zum 3:2 Treffer durch Leandro Barrero, überwindet Peter Gulaschi im Leipziger Tor.
So viele Tore gab es im Spitzenspiel des Nachmittags nicht, aber eines reichte Wolfsburg, um den drittplatzierten Leverkusen ein Bein zu stellen. Burkhard Hupe.
Zum ersten Mal in dieser Saison hat der VfL Wolfsburg gegen ein Top-5-Team aus der Fußball-Bundesliga gewonnen, und zwar mit 1:0 bei Bayer 04 Leverkusen durch dieses Kopfballtor von Riedle Baku in der 35. Minute. Davor war Leverkusen drückend überlegen, hatte größte Möglichkeiten. Alario traf nur den Pfosten. Ein Versuch von Amiri wurde auf der Torlinie geklärt und ansonsten hielt Castells im Kasten der Wolfsburger einfach überragend. In Durchgang 2 kein ganz großes Spiel mehr, aber mit sehr stabilen Wolfsburgern, die so gut wie gar nichts mehr zuließen und sich so unter dem Strich diesen überraschenden Auswärtserfolg in Leverkusen auch verdient haben.
Unter dem Strich stand für Union Berlin heute die 2. Niederlage in Folge nach Wochen des Erfolgs, ein 1:2 gegen Augsburg. Philipp Eger.
Ein Spiel mit Tempo schon in der ersten Halbzeit. Die Augsburger Führung durch Niederlechner, sein Flachschuss, gleichzeitig sein erster Saisontreffer in der 17. Minute. Der Ausgleich für Union nach einer knappen halben Stunde durch Ingwertsen aus 16 Metern ins lange Eck. Nach der Pause traf wieder Augsburgs Niederlechner zur 2:1-Führung aus kurzer Distanz. Und dann wurde es das Spiel des FCA-Keepers Rafał Gikiewicz. Erst hielt er einen Elfmeter von Ingwertsen, dann einen gefährlichen Drehschuss von Awoni. Gikiewicz gegen seinen Ex-Club, gegen Union Berlin, neben Doppeltorschütze Niederlechner, Mann des Spiels bei diesem 2:1-Erfolg für den FCA.
Und Eintracht Frankfurt überrollte Arminia Bielefeld förmlich mit einem 5:1-Sieg und das in Bielefeld. Jan Wochner.
Was für ein Auftritt von Eintracht Frankfurt, das sich in Galaform in Bielefeld präsentiert hat. 5:1, der verdiente Sieg auch in dieser Höhe. 3 Tore in 8 furiosen Minuten in Durchgang 1 brachten Frankfurt auf die Siegerstraße. Doppeltorschütze Silva, auch Kostic, traf in Hälfte 1. Bielefeld kam zum zwischenzeitlichen 1:3 noch vor der Pause durch Cordova. Aber im zweiten Durchgang Frankfurt weiter am Drücker mit einem Bielefelder Eigentor und einem Tor des eingewechselten Jovic. Am Ende der überlegende und deutliche Sieger auf der Bielefelder Alm.
Und Freiburg gelang ein 2:1 Heimsieg gegen den Lokalrivalen VfB Stuttgart. Die 2. Abfahrt der alpinen Skifahrer in Kitzbühel musste heute aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Biathlon in Antholz fand statt, die Staffel der Männer und der Massenstart der Frauen. André Siems.
Die deutsche 4x7,5 Kilometer Staffel der Männer hat auf den letzten Metern noch einen sicher geglaubten Podestplatz hergeschenkt. Bis dahin lief fast alles nach Plan. Von Beginn an war das deutsche Quartett bei jedem Wechsel immer unter den 3 schnellsten, bis Schlussläufer Benedikt Doll kam, 3 Nachlader benötigte und sich kurz vor dem Ziel tatsächlich noch vom Russen Latipov überholen ließ. Nur Rang 4 für Deutschland, es gewinnt Frankreich vor Norwegen und Russland. Auch im Massenstart kam Franziska Preuß als 4. ins Ziel. Vanessa Hinz musste beim letzten Schießen gleich 4-mal in die Strafrunde und wurde 18. beim Sieg der Französin Julia Simon.
Die nordischen Kombinierer aus Deutschland konnten sich dagegen über einen Podestplatz freuen. Raimo Hinsdorf.
Norwegen hat den Lahti zurückgeschlagen. Am letzten kleinen Hügel setzte sich Jarl Magnus Rieber an die Spitze und distanzierte Vinzenz Geiger schon vor der Zielgeraden. Rieber und Jürgen Grobak revanchierten sich damit für die Niederlage, die sie vor einer Woche in Val di Fiemme gegen die Deutschen erlitten hatten. Vinzenz Geiger diesmal im Doppel mit Fabian Riesler unterwegs, Erik Frenzel ging mit Terenz Weber in die Spur. Beide nach dem Sprung von der Großschanze auf Rang 2. Die beiden deutschen Doppel machten bei Zeiten die Pace. Während aber Terenz Weber abreißen lassen musste, schafften die Norweger den Anschluss an Geiger und Riesle und fingen das beste deutsche Kombinierer-Duo im Finish ab. Erik Frenzel und Terence Weber mussten sich hinter den Japanern mit Rang 4 zufrieden geben.
Und dann können wir noch was aus dem Rodeln vermelden. Felix Loch geht ungeschlagen in seine Heim-WM und ist erstmals seit 3 Jahren wieder Gesamtsieger im Rodel-Weltcup. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf Sport am Samstag um 19.10 Uhr. Unter anderem im Interview Almut Schuld, Nationaltorhüterin im Fußball. Profifußball nach Babypause. Alles gar nicht so einfach. Sie erzählt uns im Interview, wie es ihr ergangen ist.
Danke, Marina Schweizer. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.